Wachtürme, Stacheldraht. Ich habe immer nur Stacheldraht gesehen. Ich wusste gar nicht mehr, was Freiheit bedeutete. Freiheit. Man weiß erst, was es ist, wenn es einem abgenommen wird. Ich hoffe nicht, dass ihr das je erleben müsst. Niemand trifft Schuld, aber man hat die Verantwortung zu sorgen, dass es die Erinnerung an das wohl dunkelste Kapitel der Menschheitsgeschichte niemals verblassen möge.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Kannst du glauben, dem Podcast des Bistums Münster. Ich bin Ann-Christine Ladermann, schön, dass ihr dabei seid. Und ich sag's direkt am Anfang, das ist eine ganz besondere Folge, in mehrfacher Hinsicht. Heute vor 80 Jahren wurde das Vernichtungslager Auschwitz befreit. Heute ist der Tag des Gedenkens an die Opfer des Nationalsozialismus. Was damals in Auschwitz und so vielen anderen Lagern passiert ist, das lässt uns auch heute noch den Atem stocken vor Abscheu und Entsetzen. Auschwitz, dieses Wort steht heute für den nationalsozialistischen Rassenwahn, so formuliert es auch die deutsche Bundesregierung. Millionen Menschen sind wegen ihres jüdischen Glaubens von den Nationalsozialisten verfolgt und gequält, deportiert und ermordet worden. Nur wenige haben überlebt. Ich durfte eine von ihnen kennenlernen.
Name ist Eva Weil. Ich bin geboren im Grenzgebiet mit Deutschland in Arnhem. Und meine Eltern haben Deutschland verlassen, weil Hitler an die Macht kam und ziemlich früh bereits die Juden anfing zu mobben und schikanieren. Und mehr als 3 Jahre waren wir gefangen in diesem KZ in den Niederlanden. Mehr als 3 Jahre standen wir wöchentlich auf der Todesliste. Ein Wunder, 5-mal hat uns gerettet und wir haben überlebt. Aber 107.000 Juden, Sinti, Roma, Widerstandskämpfer, sind von diesem Lager in die Vernichtungs- und Arbeitslager im Osten verschleppt worden. Nur 5.000 von den 107.000 haben überlebt. Ich bin eine von den 5.000.
Eva Weil ist fast 90 Jahre alt. Ich finde aber persönlich, sie wirkt jünger. Sie hat hochgestecktes Haar, einen aufrechten Gang trotz ihres Stockes, den sie zum Gehen benötigt, und eine klare, kräftige Stimme. Eva Weil lebt in Arnhem in den Niederlanden, ist aber eigentlich jede Woche mehrmals in Schulen unterwegs, oft auch am Niederrhein, um ihre Geschichte zu erzählen und den jungen Menschen eine Botschaft mitzugeben. Vor kurzem durfte ich bei einem Vortrag in der Bischöflichen Marienschule in Xanten dabei sein, der mich wirklich sehr beeindruckt und auch sehr berührt hat. Diese Folge ist auch deshalb so besonders, weil auch ihr immer wieder Ausschnitte aus diesem Vortrag von Eva Weil hören werdet, die einen guten Einblick in das geben, was sie erlebt hat. Ich konnte ihr nachher aber auch einige Fragen stellen, die mich beschäftigt haben, so wie diese. Frau Weil, die Jahre, die Sie im Übergangslager in Westerbork verlebt haben, die waren sehr einschneidend für Sie und Ihre Familie. Und ich könnte mir vorstellen, dass das Wissen, das Sie dann über die Jahre rund um das Thema noch erlangt haben, dass das das Erlebte vermutlich noch verstärkt hat. Träumen Sie manchmal davon?
Ich habe nicht davon geträumt nach der Befreiung. Ich habe nicht davon geträumt später. Ich habe nie davon geträumt, bis ich anfing, für Schulen zu sprechen. Wenn ich mehr als 3 Schulen habe in der Woche, früher habe ich 5 Schulen in der Woche gemacht, und nach der dritten Schule nachts, sehr oft sitze ich im Zug nach Auschwitz und ganz ab und zu stehe ich in der Gaskammer. Und das sind furchtbare Träume, aber ich werde wieder wach und bin ein bevorzugter Mensch. Aber nie früher. Nur weil ich so viel drüber rede. Aber das finde ich nicht so schlimm.
Eva Weil zeigt den Schülerinnen und Schülern parallel zu ihrem Vortrag Fotos und Zeichnungen. Viele davon zeigen das Lager Westerbork. Ich fühlte mich regelrecht mit hineingenommen in die Situation. Und weil Eva Weil eine so lebendige Erzählweise hat, wurden diese eigentlich statischen Bilder plötzlich irgendwie lebendig.
So hat das Lager ausgesehen. Voller Baracken, das sind hölzerne Scheunen, 80 Meter lang, in der Mitte geteilt. Ein Teil für Frauen mit Mädchen und Jungs bis 12. Und die Männer, Jungs über 12. Denn Kinder bis 12 gingen in die Schule und danach musste jeder arbeiten. Es war ein Arbeitslager und ein Durchgangslager. Aber Westerbork war das Vorportal zum Tod. Das wusste niemand. Man konnte nicht glauben. Die Gerüchte kamen erst viel später. Im Sommer fingen die Deportationen an zum Arbeitseinsatz. Kein Mensch konnte glauben, dass man massenhaft vergast wurde. Es hat das noch nie gegeben. Man konnte es nicht glauben. Wir liefen alle in normaler Kleider. Keine gestreifte Pyjamas, das war nie in den Niederlanden, in den Lagern. Auch keine Tätowierung, das war nur in Polen. Und dann der Riesenschornstein für heißes Wasser, für Heizung, was es nicht gab in den Baracken. Das Lager, der Umriss, ist 500 bei 500 Meter. Das ist so viel wie 5 Fußballfelder nebeneinander. Und da waren, als wir kamen, 2.500 nur Juden, hauptsächlich deutsche Juden. Und dann kamen niederländische Juden und mehr und mehr und mehr. Als ungefähr 11.000 Juden zusammen waren, dann fing an die Deportationen nach Osten. Es ist ein großes Dorf. Es lebten nur Juden innerhalb. Es gab eine Schule, zwei sogar, eine deutschsprachige und später niederländisch. Hier sind die Schienen durchgezogen. Es gab ein Kesselhaus, Badeanstalt, Garküche, Theater, Administration, ein Spielplatz und das größte Krankenhaus der Niederlande. Es war eine große Täuschung, dieses Lager. Aber am schlimmsten war dann, wo meine Unterkunft war. In dieser Baracke, 375 Weiber mit Kindern und schreien und dreckig und eisig kalt. Keine Heizung, es war Winter. Und ich sagte, Mami, jetzt will ich absolut heim. Evchen, wir sind jetzt gerade erst in der Baracke. Wir warten ab, ich muss einiges regeln. Meine Mutter hat immer gelogen. Ich bin ihr ewig dankbar. Sie hat gesorgt, dass ich kein Trauma habe, dass ich mich nicht gewundert habe. Ich habe akzeptiert, was sie sagte. Ich hatte das untere Bett, wir schliefen die ersten Wochen mit unseren Kleidern an, denn es war so kalt. Es war furchtbar. Wir mussten essen auf unsere Betten. Man hatte keine Schränke, man musste aufpassen. Jedenfalls, dies war scheußlich. Aber am nächsten Tag bereits durfte ich in die Schule, eine deutschsprachige Schule. Und ich hatte Freundinnen und dort war geheizt und dort war es hell. Da war ich glücklich.
Frau Weil, das klingt am Ende fast paradox, wenn Sie sagen, da war ich glücklich, denn das war ja immerhin ein Lager, ein Übergangslager. Was Sie damals als Kind aber vermutlich nicht wussten oder zumindest nicht wussten, was das bedeutet. Aber wie war das später? Inwieweit hat das Leben im Lager Ihr folgendes Leben beeinflusst?
Ich muss gestehen, dass nach dem Krieg jeder beschäftigt war mit sein Leben zu Form zu geben. Denn man hatte nichts mehr, man musste arbeiten, man ging in die Schule. Und ich wusste, dass es Krieg gewesen war, Aber ich wusste sehr wenig und mich interessierte es überhaupt nicht. Ich bin einziges Kind. Mutter wollte nach dem Krieg nichts mehr über den Krieg reden. Sie war schwer beleidigt, was man ihr als gute Deutsche angetan hat. Mein Vater wollte dann nach einer Weile mit mir reden über den Krieg und später wollte er immer drüber reden und ich habe mich geweigert. Ich habe gesagt, interessiert mich nicht. Ich will Tennis spielen, ich gehe in die Schule, ich gehe mit meinen Freunden. Ich habe es überlebt. Vielleicht als ich 18 war, habe ich angefangen Bücher zu lesen. War ein Schrecken. Es hat überhaupt nicht mein Leben beeinflusst. Ich wusste immer mehr über den Krieg und war mir immer mehr bewusst, dass ich Glück gehabt habe. Aber ich meine, es war ein Schrecken, als ich zum ersten Mal mit Antisemitismus zu tun hatte und nicht wusste, was das bedeutete. Aber meine Mutter hat mir dann ein bisschen erklärt, wie es gibt Christen und es gibt Juden. Muslime gab es in Nachkriegszeit kaum in den Niederlanden. Und es war mir gar nicht deutlich. Ich habe mich konzentriert auf meine Schule, auf meine Freunde. Ich habe überhaupt nicht genau gewusst, was geschah. Und ich hatte dann nach 30 Jahren einen zweiten Lebensgefährten. Der war 12 Jahre älter. Wir sind um die Welt gereist. Er ist gestorben, als ich 73 war, nach 10 Jahren. Und dann habe ich gedacht, jetzt wird es Zeit, dass ich die Geschichte lebendig halte. Und habe dann alles gelesen, alles National Geographic angesehen, habe dann die Tagebücher aus Westerbogel, erst dann.
Meinen Sie, Sie würden heute anders über Ihre Vergangenheit sprechen, wenn Sie als Kind schon mehr gewusst hätten?
Ich kann natürlich nicht genau sagen, weil ich wusste nichts. Aber ich bin überzeugt, dass meine Geschichte, wenn ich deportiert geworden wäre nach Auschwitz, ich hätte es nicht überlebt, denn alle Mädchen unter 14, 15 wurden ermordet sofort mit den Müttern. Aber stellen wir vor, ich hätte überlebt Auschwitz, ein Wunder, dann wäre meine Geschichte ganz anders. Ich weiß nicht, ob ich dann so viel Vorträge halten könnte. Ich kannte eine Frau, die war etwas älter als ich. Wir haben zusammen Karten gespielt, Bridge. Und das war ziemlich am Anfang, als ich anfing für Schulen. Und ich sagte ihr, ach, ich hatte doch eine interessante Klasse und ich hatte interessante Fragen und ich erzählte. Und dann schrie sie mich an. Eva, hör auf! Ich kann nicht schlafen, wenn du darüber sprichst. Ich sage, Ursula, bitte erzähl mir dann was. Nein, ich kann nicht drüber sprechen. Ich hätte wahrscheinlich, ich weiß es nicht. Es gibt noch Zeitzeugen, die sprechen über diese Zeit, wo die selber ganz, ganz Schlimmes erlebt haben. Ja, ich weiß es nicht, aber meine Geschichte wäre anders, ja. Aber trotzdem verzeih ich keinem seine Taten. Keinem verzeih ich. Ich meine, jeder, der Soldat war, musste Soldat. Jeder, der einfach ja, für das Land gekämpft hat, ist gar kein Problem. Aber jeder, der bewusst mitgeholfen hat, Leute zu töten, ich verzeihe niemandem.
Eva Weil erzählt den Xantener Schülerinnen und Schülern noch mehr über die Zeit im Lager. Vor allem von dem Glück, das sie und ihre Eltern immer wieder hatten. Denn nicht nur einmal standen sie auf der Todesliste, auf der Liste derjenigen, die am nächsten Tag mit dem Zug Richtung Auschwitz fahren sollten.
Wir sind jetzt Ende Mai 1944. Wir sind schon mehr als zwei Jahre im Lager. Unsere Sperre ist geplatzt und wir müssen auf Transport. Wir sitzen draußen und meine Mutter haben wir gesagt, leider ziehen wir um und es ist ein langer Weg. Wir haben nur ganz wenig Gepäck bei uns. Inzwischen ist der Krieg fast zu Ende, dauert noch ein Jahr. Und inzwischen haben die Engländer, England wurde nicht besetzt von Hitler, er hat es versucht, es ist ihm nicht gelungen. Und die haben sich zusammengetan mit Amerika, Kanada und ganz viele Polen sind in 1939 geflüchtet nach England, die im Widerstand waren. Und es waren sehr viele polnische Soldaten. Die haben Deutschland bombardiert. Das Ruhrgebiet, wo die Industrie war, wurde fast jede Nacht bombardiert von den Alliierten, die sich zusammengetan haben. Und die flogen über Westerbork. Und die Bomber, die Technik war noch nicht so, dass die hochfliegen konnten mit ihrer Ladung. Die wurden begleitet von kleinen Flugzeugen und die haben geschossen, wo Gefahr drohte. Die sahen den Schornstein und haben angefangen zu schießen, weil Westerbork liegt nur 25 Kilometer von der deutschen Grenze. Die haben gedacht, das sei eine deutsche Fabrik. Wir sind weggerannt, unter unsere Bette gekrochen und der Zug fuhr nicht weg am nächsten Tag. Und das Beste war, jemand hatte die Liste verschwinden lassen. Die Liste war noch bei der Administration, die war noch nicht beim Kommandanten hingelegt, das passierte erst morgens früh und die hat die Liste verschwinden lassen. Das war wieder unser Glück, unsere Rettung. Wir brauchten nicht in diesen Zug.
Weil der Auschwitz-Überlebende Primo Levi hat in seinen Büchern geschrieben, dass das Überleben für ihn oft auch mit Schuldgefühlen verbunden ist. Kennen Sie diese Gefühle auch?
Als ich die Gedenkstätte Auschwitz besucht habe, ist das Gefühl zum ersten Mal gekommen. Habe ich ein Recht zu leben? Und damals habe ich noch nicht für Schulen gesprochen und da wollte ich an Ort und Stelle sterben. Dachte ich, ich habe kein Recht zu leben. Und es ist erst Jahre später, dass ich angefangen habe, für Schulen zu sprechen. Und jetzt habe ich die Schuldgefühle absolut nicht, weil ich habe ja eine Mission und solange ich lebe, habe ich eine Mission und das ist wichtiger.
Ihre Mission ist es, Ihre Geschichte und die Ihrer Familie weiterzuerzählen, gerade an junge Menschen, deshalb auch die vielen Schulbesuche. Was ist Ihre Botschaft an Sie?
Nicht diskriminieren. Und insbesondere Menschen als Mensch zu betrachten und nicht sich beeinflussen zu lassen durch Herkunft, Hautfarbe. Es ist so wichtig, den Menschen entgegenzugehen mit offener Seele, mit offenen Armen. Freundschaft. Im Prinzip sind wir ja okay. Jeder Mensch wird geboren mit etwas Bösen und weniger. Aber es ist wichtig, dass man gut tut. Und das ist meine Überzeugung, dass man nicht diskriminiert.
Ihre Botschaft hat Eva Weil nicht nur immer wieder gegenüber den Schülerinnen und Schülern wiederholt, sie hat sie auch beeindruckend verpackt in kleine Geschichten aus ihrem Leben. So wie die mit Fritz, ihrer ersten großen Liebe.
Ich war 15 in 1950. Da sagte meine Mutter, diesen Sommer darfst du deine Ferien in Freiburg verbringen. Opa hat gesorgt für eine Freundin in deinem Alter. Ich war aufgeregt. Erster Auslandsurlaub. Mutti bringt mich, nimmt den Zug wieder zurück und ich treffe mich mit Homi, genauso alt wie ich, 15. Und wir spielen Tennis und sie kommt mit ihren Klassenkameraden vom Gymnasium. Wir machen Wanderungen und ich habe mich verliebt in einer dieser Jungs. Das war früher das Einzige wie heute. Gut, 3 Wochen später ruft mein Großvater mich zu ihm und sagt, Eva, ich muss mit dir reden. Oh, ich will nicht mehr, dass du mit den Fritz umgehst. Wieso, Opa? Fritz' Vater war der größte Nazi von Freiburg. Er ist verantwortlich für viele Deportationen. Ich verbiete dir, weiter mit Fritz umzugehen. Mein Herz hat mir gesagt, da stimmt was nicht. Und ich habe geantwortet, aber Opa, was kann der Fritz dafür? Ich denke nicht dran. Das möchte ich euch mitgeben. Wir sind alle Menschen. Alle Menschen und wir müssen erst wissen, was los ist. Es ist normal, dass ein Kind nicht verantwortlich ist, was die Eltern gemacht haben. Es hat 5 Jahre mit Fritz gedauert, da war Schluss. Sonst kommt die Frage.
Frau Weil, Sie haben so viel Schrecken und Leid gesehen. Wie ist es Ihnen gelungen, weiterzumachen? Also Ihr Leben angesichts dieser Erfahrung, die Sie machen mussten, wirklich zu leben und auch positiv zu leben?
Ich wollte nichts wissen. Ich wollte nichts wissen. Mein Vater wollte immer mit mir darüber reden. Und ich habe gesagt, mich interessiert es nicht. Ich wollte nichts wissen. Und ich habe auch nicht gesehen, dass meine Eltern litten. Zwischendurch hörte ich was. Und jeden 12. April haben meine Eltern gefeiert. Ich musste mit. Und ich habe die Erwachsenen gehört, wie die übers Lager redeten. Aber immer das Witzige. Die waren alle positiv. Die haben überlebt und irgendwie haben die nur über gelacht und nie über traurige Sachen gesprochen. Man hat überlebt und man wollte nicht über traurige Sachen sprechen. Ich bin auch nicht eine Person, die gerne das Negative sieht. Das bin ich mir auch nicht bewusst gewesen. Für mich ist das Glas immer halb voll. Das weiß man nicht, aber das ist das Gefühl. Interessiert mich nicht. Was soll ich damit? Ich lebe doch. Ja. Mich hat es nicht angegriffen. Bis ich mich vertieft habe, bis ich die furchtbarsten Sachen gelesen und gehört habe.
Sind Sie noch mal in Westerbork gewesen?
Ja, in den 80er Jahren bin ich hin und es war nicht mehr, was es war. Und es war natürlich Erinnerung und ich war mit Vater, Mutter wollte nicht. Und dann habe ich ein bisschen gefolgt. Ich bin dann öfters, jede 5 Jahre gedenkt man groß, dass man befreit wurde. Und dann bin ich öfters hin. Und als ich das anfing zu sprechen, und das war hauptsächlich in den Niederlanden, jetzt ist es zu 80% in Deutschland. Ich mache 70 Vorträge im Schuljahr, hauptsächlich in Deutschland. Und für mich ist es das Schönste, in Westerbork Schulen erzählen Schüler, man hat mich nicht gekriegt.
Sie haben erzählt, dass Sie viel in Deutschland unterwegs sind, besonders auch an deutschen Schulen Ihre Geschichte erzählen. Welche Beziehung haben Sie zu Deutschland und hat die sich irgendwie verändert?
Die Beziehung kam durch meinen Vater bereits. Er ist alt geworden, er nahm mich immer mit nach Kleve. Mein Vater war der Erste, der gesprochen hat am Steingymnasium in Kleve, was sein früheres Gymnasium war, als zum ersten Mal in 1996 der Auschwitz-Gedenken war. Da war Deutschland das erste Land, was ein Gedenken verpflichtend gestellt hatte. Und Vater wurde gebeten, ob er da nicht sprechen würde. Und er hat mich mitgenommen. Und dann, ich war sehr beeindruckt von dem Ganzen. Hatte noch nie gedacht, dass ich jemals darüber reden würde. Und er sagte mir nach Abschluss, Kind, wir müssen immer drüber reden. Na gut, dann hat es noch 10 Jahre gedauert, bis ich es gemacht habe. Aber er hat gesagt, das ist so wichtig. Und ich habe damals gesehen, wie wichtig es ist. Aber ich war, 62 und dann hatte ich noch meinen zweiten Lebensgefährten. Und erst als er starb, war ich so weit. Die Deutschen ja sind sich doch bewusst, wir waren die Täter, es lebt ja keiner mehr. Wir waren die Täter, wir dürfen es nicht vergessen. Und das macht, dass viele Schulen jemand einladen.
Wie halten Sie das mit dem Glauben? Sind Sie gläubig?
Als ich alles wusste über den Krieg, dann, ob wenn ich noch ein bisschen Glauben in Gott oder was es dann auch gibt, gehabt hätte, das war weg. Denn nachdem ich alles wusste, was geschehen war, dass die Menschen so böse sein können, so furchtbar, da dachte ich, da hilft doch kein lieber Gott. Ich bin verantwortlich für meine Taten. Ich, nur ich, bestimme, ob ich gut tue oder nicht und ob ich davon leiden muss oder nicht. Das ist meine Überzeugung.
Ihr Glas ist immer halb voll, haben Sie gerade gesagt. Gilt das auch mit Blick auf die politische Situation in Europa, beziehungsweise auf der ganzen Welt? Wie geht es Ihnen, wenn Sie sehen, dass es in der EU längst keine Seltenheit mehr ist, dass rechtspopulistische oder rechtsextreme Parteien ja mitmischen, sag ich mal?
Man fragt mich natürlich, hast du Angst, dass es wieder ein Weltkrieg wird? Da sage ich ja. Ich habe Angst. Aber das hindert mich nicht daran, um weiterzumachen, wie es heute ist. Ich finde es furchtbar, was in der Welt, aber es ist in jedem Land.
Umso wichtiger ist es wahrscheinlich, jungen Menschen die Geschichte zu erzählen, oder?
Genau, genau. Denen zu sagen, passt auf. Und wir haben ja jetzt bald die Wahl, oder ihr habt bald die Wahlen, wenn wir nicht aufpassen, in den Niederlanden auch, wenn die Regierung platzt. Ich habe ein Video gemacht für die Schulen und ich hoffe, die meisten Schulen wollen es benutzen jetzt. Ja. Und ich kann nur hoffen. Ja. Ein Teil meines Lebens ist Hoffnung. Und wie gesagt, positiv. Positive Haltung. Das hilft mir. Ich bin glücklich. Ich gehe ins Theater, ich gehe in die Oper. Ich habe 5 Enkel, ich habe 2 Söhne. Alle sind gesund. Das ist doch unglaublich. Kein Kummer, finanziell nicht. Ich bin bevorzugt. Und davon bin ich mir bewusst. Und ich bin nicht so schnell beeinflusst ins Negative. Ich bin gesegnet, kann man sagen.
Ich bin gesegnet. Was für ein Satz aus dem Mund einer fast 90-jährigen Frau, die den Holocaust überlebt hat. Ich bin gesegnet, das kann auch ich sagen, weil ich das Glück gehabt habe, Eva Weil kennenzulernen und von ihr persönlich ihre Geschichte erzählt zu bekommen. Sie ist Zeitzeugin und sie hat mich damit zu einer Zweitzeugin gemacht. Das ist übrigens ein Verein, der Eva Weil besonders am Herzen liegt. Die Verantwortlichen des Vereins Zweitzeugen ermutigen Menschen, die Geschichten von Überlebenden des Holocaust weiterzugeben und damit zu zweiten ZeugInnen zu werden und sich so gegen Antisemitismus und andere Diskriminierung einzusetzen. Wenn ihr mehr dazu wissen wollt, dann schaut mal auf zweitzeugen.de vorbei. Ich nehme aus der Begegnung mit Eva Weil so vieles mit, dass ich gar nicht weiß, wie ich das zusammenfassen kann. Ich habe mir überlegt, ich greife dafür auf ein Bild zurück, das sie den Schülerinnen und Schülern und mir am Ende gezeigt hat. Sie steht dort neben einer Frau und auf ihre Worte, die sie dazu gewählt hat.
Ich stehe hier mit der Enkelin vom Täter. Sie ist die Enkelin vom Lagerkommandanten, mit der ich viele Vorträge zusammengehalten habe. Wir haben Brücken gebaut. Sie kann nichts dafür, dass ihr Großvater verantwortlich war für 80.000 Tote. Sie und ich sind eigentlich beide Opfer vom gleichen Mann. Von außen sind wir verschieden, aber von innen klopft das gleiche Herz. Wir sind alle Menschen.
Danke, dass ihr bei dieser besonderen Folge dabei wart und vielleicht fühlt auch ihr euch jetzt als Zweitzeugen, fühlt euch noch gestärkter, gegen Antisemitismus und Diskriminierung einzustehen, damit so etwas wie Eva Weil und Millionen Menschen es damals erleben mussten, nie wieder passiert. An dieser Stelle möchte ich auch noch auf die Demokratiekampagne des Bistums Münster, der Caritas und des BDKJ im Bistum hinweisen. Mehr dazu erfahrt ihr auf lebefreiheit.de. Ich bin Ann-Christin Ladermann. Bis zum nächsten Mal hier bei Kannste glauben.